getrieben von der Sehnsucht nach deiner Nähe. Da dachte ich, hey, das hätte ich auch über meine Predigt geschrieben haben können. Habe ich nicht. Vierter Advent. Und ich dachte, ich nehme euch heute mit rein in eine etwas ungewöhnlichere Adventgeschichte. Sie steht in der Bibel und sie ist nicht die Weihnachtsgeschichte, die, glaube ich, die wir am alleröftesten lesen. Und ich dachte, hey, so ein vierter Advent ist vielleicht ein guter Moment, um sich mal diese Weihnachtsgeschichte anzuschauen. Es ist die Weihnachtsgeschichte in Johannes 1. Die man mal aufschlägt und sich denkt, schwierige Worte. Und ich mag diese Weihnachtsgeschichte, weil sie mich im Studium ganz lang begleitet hat, weil ich ganz lang gedacht habe, was will Johannes mit diesem Ding sagen? Und es hat mich nicht losgelassen. Und ich bin immer wieder dran geblieben und habe geguckt, hey, warum fängt er so an? Und da werde ich euch heute Morgen ein bisschen mit reinnehmen. Ich werde versuchen, es ein bisschen runterzubrechen. Ich werde versuchen, es in eine Predigt zu packen und nicht vier draus zu machen, auch wenn es angemessen wäre. Das heißt, ich werde nur einzelne Aspekte beleuchten können. Und es wird vielleicht an manchen Stellen ein bisschen eine Vorlesung. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich lese uns den Text mal. Johannes 1. Im Anfang war das Wort, der Logos. Und dieser Logos, dieses Wort, es war bei Gott und es war göttlich. Dieser war im Anfang bei Gott und alles ist durch ihn geworden und ohne ihn ist auch nicht eins geworden, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht schien in die Dunkelheit und die Dunkelheit, die hat es nicht ergriffen. Oder sie hat es nicht begriffen. Ich überspringe ein paar Verse. Er war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der zur Welt kommt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden und die Welt hat ihn nicht erkannt. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Wollen des Fleisches und nicht aus dem Wollen des Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind. Und das Wort, der Logos. Er wurde Fleisch und er wohnte unter uns und wir schauten seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, wie sie ein Einziggeborener vom Vater hat. Voller Gnade und Wahrheit. Und ich überspringe wieder ein Vers. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Als Einziggeborener, als Gott, der jetzt im Schoß des Vaters ruht, hat er Kunde gebracht. Ich habe die Passagen über Johannes den Täufer übersprungen, wenn ihr es gemerkt habt, weil ich gedacht habe, das wird einfach zu viel für einen Sonntag. Ich versuche mal, mich an Jesus zu halten. An der Stelle. Ich nehme mir einfach mal das Recht, über meine Lieblingsweihnachtsgeschichte zu predigen. Das ist sie nämlich geworden im Laufe der Zeit. Johannes beginnt sein Evangelium so ganz anders. So überhaupt nicht mit Sohn des irgendwas und so weiter. So überhaupt nicht mit es begab sich aber zu jener Zeit. Und es beginnt auch nicht im Jahr Null. Es beginnt schon viel früher. Und Johannes sagt, darum geht's mir. Das andere haben schon andere aufgeschrieben. Ich schreibe später. Das andere ist schon alles erwähnt. Ich möchte euch einen weiteren Aspekt dazu zu diesem Bild geben. Ich möchte euch sagen, eigentlich beginnt Weihnachten schon viel früher. Es beginnt auch nicht in einem Stall, sondern es beginnt in einem Thronsaal. In Gottes Thronsaal. Im Anfang war das Wort. Der Logos. Und dieses Wort, dieser Logos, der war bei Gott und von Gottes Wesen und göttlich war er. dieser war im Anfang bei Gott. Wir betonen manchmal das Menschwerden Gottes so stark, dass wir vergessen, dass es das Menschwerden Gottes ist. Und das ist das, was Johannes an dieser Stelle betont. Wer ist dieser Logos? Das, was die deutsche Bibel so oft mit Wort übersetzt. Wer ist dabei Gott? Und warum ist er Gott? Und warum beginnt Johannes sein Evangelium mit dem Logos? In vielen Bibelübersetzungen steht hier Wort und das trifft es auch ganz gut. Aber es ist nicht irgendein Wort. Es ist das Wort. Übrigens, nicht pauschal die Bibel. Auch wenn ich weiß, dass in frommen Kreisen die Elberfelder gerne als das Wort bezeichnet wird. Aber das ist hier erstmal nicht gemeint, sondern es geht um Gottes Wort. Und wenn wir ganz an den Anfang der Bibel blättern, dann sehen wir da, welches Wort gemeint ist. Wenn Gott ganz am Anfang sagt, es werde und es wird einfach. Dann ist dieses Wort, was Gott hier sagt, es werde und es wird, die erste Selbstoffenbarung Gottes. Das ist der erste Moment, wo Gott was von sich preisgibt. Um die Offenbarung, die in diesem Es werde steckt, müssen wir ein paar tausend Jahre zurückgehen. Zum Anfang, zur Schöpfung. Stell dir einen großen, dunklen Raum vor. Nee, es ist kein Dampfmaschine. Ja? Wenn ihr Feuerzangenbowle kennt. Ja? Ein großer, dunkler Raum, zwei Löcher. Das eine kommt Dampf rein, zum anderen kommen wir später. Nee, es ist ein großer, dunkler Raum. Und dann stellt euch vor, dieser Raum ist wüst und leer und eine Stimme spricht plötzlich in diesen Raum rein, es werde Licht. Und diese Stimme durchdringt diesen Raum. Und im Sprechen geschieht, was sie sagt. Es geschieht einfach. Sie durchdringt diesen Raum und sie füllt ihn mit ihren Worten. Und sie trennt diesen Raum. Und plötzlich sind da zwei Kategorien. Schöpfer und Geschöpf. Ein Sprecher und ein ins Leben Gesprochene. Ein Sprecher und ein Angesprochenes. Und hier beginnt bei Johannes Weihnachten. Als Gott beginnt, sich mitzuteilen. Gott schon immer Schöpfer. Aber in diesem Moment wird klar, was es heißt, dass Gott Schöpfer ist. Erst ab diesem Moment ergibt dieses Wort Sinn. Weil ihm gegenüber ein Geschöpf wird. Und Gott teilt sich mit. Er sagt, ich bin Schöpfer, weil du Geschöpf bist. Und im jüdischen Denken wird genau das oft auf die Spitze getrieben. Ihr kennt diesen Begriff Weisheit, der sich überall durchs Alte Testament durchzieht. Und Weisheit ist von ihrem Denken her Gottes Selbstmitteilung. Also die Spur, die Gott durch seine Schöpfung hinterlässt. Wer weise ist, der entdeckt Gottes Spuren in der Welt. Also nicht so alles ist Gott, nee, sondern ich erkenne, wenn ich weise bin, Gott in dem perfekten Plan, den er angelegt hat. Und überall ist Gottes Plan drin. Und nicht eines ist geworden ohne Gottes Plan. Bei Hiob wird es deutlich. Der sucht nach dieser Weisheit und der klagt Gott ja auch an und sagt, hey Gott, an deinem Plan ist was falsch gelaufen. Und Hiob schreibt aber, ein Beutel voll Weisheit ist mehr wert als Perlen. So ein bisschen was verstehen von dem, was Gott als Plan in dieser Welt angelegt hat. Man legt die Hand an den Felsen und gräbt die Berge von Grund auf zum. Man bricht Stollen durch den Felsen und alles, was kostbar ist, zieht das Auge. Aber wo will man die Weisheit finden und wo ist die Stätte ihrer Einsicht? Niemand weiß, was sie wert ist. Und wer sie nicht gefunden hat, und sie wird nicht gefunden im Land der Lebendigen. Und dann schreibt Hiob, Gott weiß den Weg zu ihr. Er allein kennt ihre Städte. Und das ist das, was sich durchzieht. Es bleibt immer das, Gott offenbart sich. Aber wir können uns nicht ganz begreifen. Vollkommene Weisheit ist dem Mensch immer entzogen. Es ist immer Gottes Handschrift. Vollkommene Weisheit ist der Plan, den nur Gott kennt. Aber Gott schafft, indem er sich mitteilt. Und Gott teilt sich mit, indem er schafft. Es geht nicht anders. Und es ist seine Absicht. Es ist seine Absicht, mit seinen Geschöpfen in Verbindung zu treten und sich mitzuteilen. Und das Erste, was er sagt, ich bin Schöpfer, weil ihr seid Geschöpf. Und es gibt keine dritte Kategorie, können wir daraus schon lernen, sagt Johannes. Es gibt nur zwei Kategorien. Gott ist Schöpfer. Dann ist alles andere Geschöpf. Und das ist Johannes so wichtig, dass er diesen Gedanke vorwärts und rückwärts formuliert. Alles ist durch das Wort entstanden und nichts ist außerhalb. Nichts ist außerhalb von ihm. Nur wenn Gott spricht, dann entsteht etwas. Es gibt keine Unfälle, keine Reste, keine Nebengötter, die manchmal auch noch was zu melden haben. Und keinen Teufel, der nicht auch nur Geschöpf wäre. Und der Kampf zwischen Gott und Teufel ist an dieser Stelle eigentlich spätestens ganz schön unfair. Weil es ist der Kampf zwischen Schöpfer und Geschöpf. Es gibt einen fairen Kampf. Auf einer Ebene. Der tobt manchmal zwischen uns und dem Teufel. Aber wir dürfen bei der ganzen Sache nicht aus dem Blick verlieren, dass Gott immer eine Ebene drüber steht. Dass Gott immer eine Ebene höher steht, dass alles das, was wir erleiden, alles das, was wir erleben, alles das, was uns begegnet, immer nur die Ebene Geschöpf ist. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum hier Johannes so hymnisch wird. Warum er so große Worte für Gott findet. Weil er sagt, hey, diesen Gott, ja, der allem diesem Menschlichen entzogen ist, dem wird nur ein Hymnus gerecht. Hier wird von einem Gott gesprochen, der alle Fäden zu jeder Zeit in der Hand hält. Der sie nicht nur hält, der sie aktiv ins Leben gesprochen hat. Der ihnen ihren Platz zuweist und der sie als Geschöpf, Geschöpf sein lässt. Und sonst nichts. Und diese Geschöpfe können Gott niemals sehen. Wie auch. Niemals verstehen. Und Timotheus formuliert diesen Gedanke, er zieht sich auch durch die ganze Bibel. Gott wohnt in unzugänglichem Licht. 1. Timotheus 6, 16. Und ich erinnere mich an einen Vortrag vor einigen Jahren zum Thema Stringtheorie, also Quantenphysik, ja. Da habe ich so ein bisschen hobbymäßig mir das eine oder andere angehört. Und ein Quantenphysiker hat seinen Vortrag mit dem Gedanken geschlossen, dass es mehr Dimensionen gibt, als wir Menschen im Moment messen und wahrnehmen können. Und er hat gesagt, hey, von diesen, ich weiß nicht mehr, 12 Dimensionen oder so weiter, die ich für meine Rechnungen brauche und die ich annehme, da bleiben auch ein paar für Gott übrig. Und ich dachte mir, hoppla, offensichtlich ein gläubiger Mensch. Aber er hat Johannes 1 nicht gelesen. Johannes 1 formuliert einen ganz anderen Anspruch an das, was Gott ist. Nicht, da sind noch ein paar Dimensionen für ihn übrig geblieben, da kann er sich zurückziehen, wenn die Menschen ihn wieder nerven. Der Himmel ist keine erreichbare Dimension innerhalb unserer Koordinaten. Auch wenn die Menschen es schon versucht haben. Gott ist immer derjenige, der dieses Koordinatensystem aufspannt. Sein Wort schafft es überhaupt erst. Deshalb ist er auch immer und zu jeder Zeit genau diesem Koordinatensystem entzogen. Das andere wäre dieser Siemens-Lufthaken, wo man versucht, innerhalb des eigenen Systems irgendwas an die Decke zu hängen. Gott ist nicht Teil der geschöpflichen Welt. Er ist diesem Geschöpfbereich entzogen. Unzugänglich. Das ist die schlechte Nachricht in Johannes 1. Und die gute bei Johannes ist, Schöpfung ist immer Selbstmitteilung Gottes. Gott verrät sich. indem er schafft. Ich weiß nicht, ob er dazu Cookies akzeptieren musste, aber er hinterlässt Spuren in seiner Welt. Und er wird da greifbar, sichtbar, verstehbar, da, wo er sich mitteilt. Und doch bleibt Gott derjenige, von dem wir immer nur das sehen, was er uns auch mitteilen will. Und da könnte ich schon aus Johannes 1 einiges rauslesen, wenn ich es wollte. Ich wollte dich zum Beispiel. Und das ist ja auch das Erste, was wir unseren Kids im Abenteuerland beibringen. Ich wollte dich, kann ich aus Gottes Handschrift rauslesen. Deshalb bist du da, denn sonst wärst du es nicht. Ich kann da auch rauslesen, ich wollte Natur. Kann ich da rauslesen? Sonst wäre sie auch nicht da. Die Sache mit den Wänden macht mich fertig. Die Sache mit den Wänden macht mich wirklich fertig. Das hat schon mal mehr Sinn ergeben. Okay, ich drück's nächstes Mal wieder einseitig. Und Johannes spricht hier von Licht, von einem Licht, das in die Welt kommt und das, indem es in die Welt kommt, alles erleuchtet. Ja, wir kennen es aus Johannes 1, es werde Licht. Und er verwendet natürlich dieses Bild vom Licht aus Johannes 1 und er spinnt es weiter und er sagt, ohne Erleuchtung deines Verstandes, ohne Inspiration, aber auch ohne dieses, da knipst einer Licht in deinem Kopf an. Ohne ein bewusst in Existenz sprechen und ein bewusst in Existenz erhalten, ist da kein Leben. Kein Leben. Auch nicht das eines Atheisten. Du kannst dich entscheiden, dass es Gott gibt, oder du kannst dich entscheiden, dass es Gott nicht gibt. Du kannst dich entscheiden, ohne ihn zu leben. Aber Gott interessiert das nicht weiter. Also Gott interessiert das schon, aber es beeinflusst ihn nicht. Du kannst so tun, als gäbe es ihn nicht. Aber er erhält dich trotzdem am Leben. Das ist die frustrierende Bestandsaufnahme, die Johannes in Johannes 1 für alle Atheisten aufmacht. Johannes beginnt die Geschichte Jesu mit der Zuwendung Gottes zu seinen Geschöpfen. Und er sagt, Jesus ist nicht einer, der vor 2000 Jahren Mensch wurde. Jesus ist die Selbstzuwendung Gottes schon immer. Das heißt es, wenn wir anschauen, was es heißt, dass Jesus auch ganz Gott ist. Die Selbstoffenbarung Gottes beginnt viel früher als im Jahre Null. Es ist ja nicht so, dass davor nichts da war und plötzlich kommt Jesus und die Menschen verstehen, wer Gott ist. Und deshalb sagt er, das ist nicht das erste Kapitel. Ich setze dem Neuen Testament noch ein Kapitel voraus. Gott schafft viel früher. Und indem Gott schafft, beginnt er, sich seinen Geschöpfen mitzuteilen. Und in all dem ist Jesus. Und er ist die Seite Gottes, die wir erkennen können und dürfen. Die Seite Gottes, die nicht in diesem unzugänglichen Licht bleibt. Die Seite Gottes, die seine Geschöpfe nicht verbrennt, sondern erleuchtet. Das klingt jetzt ein kleines bisschen esoterisch, ja? Aber der Gedanke ist ganz handfest. Der Gott, den wir erkennen können, weil er es zulässt, weil er es will, ist immer Jesus. Der Gott, der sich uns offenbart. Von Gott gibt es keine Paparazzi-Bilder im Schlafanzug. Sondern alles, was wir von Gott sehen können, können wir sehen, weil Gott es so will. Schon immer. Und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Was eine doofe Finsternis. Vielleicht kennt ihr das Osterlachen aus der orthodoxen Tradition. Da wird ja, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, der Tod ausgelacht. Weil er es nicht erfasst hat. Weil er es nicht verstanden hat. Weil er dachte, dass er den Schöpfer der Welt besiegt, indem er ihn tötet. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und jetzt wird dieser Johannesprolog zu so einer Art Klappentext für sein ganzes Evangelium. Wo er sagt, ich schreibe euch da nachher noch ein paar Worte mehr dazu. Aber ich fasse es euch jetzt schon mal kurz zusammen, was alles passieren wird. Gott kommt. Ja, er hat schon viel früher damit angefangen. Aber jetzt kommt er und sagt, ich werde Mensch. Ich begebe mich in dieses Koordinatensystem rein, dem ich ansonsten entzogen bin. Mitten rein. Nicht deshalb, weil ich das müsste. Nicht deshalb, weil ich, als ich die Cookies akzeptiert habe, 2 zu viel angeklickt habe. Sondern deshalb, weil das von Anfang an mein Plan war. Gott kommt und er teilt sich mit. Und er überwindet diese Kluft, die für mich als Mensch unüberwindbar wäre. Keine Chance. Ich kann als Geschöpf nicht zum Schöpfer laufen. Ich kann mich nicht in seine Arme werfen. Ich kann ihm nicht einfach in die Augen schauen. Es sei denn, er kommt. Es sei denn, er teilt sich mit. Es sei denn, er wird Mensch. Und Johannes sagt, und das finde ich so krass, hey, das ist von Anfang an angelegt. Das ist das, was sich als Brotkrumenspur von der Schöpfung an durchzieht. Im ersten, es werde angelegt. Und er sagt, die Liebesgeschichte beginnt bei 1. Mose 1,1 und sie setzt sich an Weihnachten fort. Der transzendente Gott, der uns entzogen ist, der in unzugänglichem Licht wohnt, der, zu dem wir nicht einfach hin können, er schafft aus Liebe. Und er offenbart sich in dieser Schöpfung, seinen Geschöpfen als Schöpfer. Und er entscheidet sich nicht der Abstrakte, nicht der manchmal vielleicht Gefährliche, nicht der hinterm Mond zu bleiben, von dem wir nicht wissen, wie sollen wir eigentlich mit ihm umgehen. Sondern er sagt, ich will diese Selbstoffenbarung in menschliche Form, in geschöpfliche Form kleiden. Ich werde Geschöpf. Und ja, ich gehe darin ein Risiko ein, ich mache mich darin verletzbar. Das, was ich als Schöpfer nicht bin, nämlich für euch zugänglich, das gehe ich damit ein. Das, was ich als Schöpfer nicht bin, nämlich verklagbar, verletzbar, das gehe ich damit ein. Paul Gerhardt schreibt es. Als ich von deiner Hand gemacht, da hast du schon bei dir gedacht, wie du mein wollest werden. Heißt, ich stehe an deiner Krippe hier. Die ihn aber annehmen, die sind seine Kinder. Das beginnt mit ganz vielen aus Gottes Volk. Da steht nicht, fing erst nach Jesus an. Das wird ganz deutlich und klar bei den Engeln, die sich für ihn oder gegen ihn entscheiden. Und es geht weiter mit dir und mir. Die ihn aber annehmen. Niemand hat Gott je gesehen. Als Einziggeborener. Als Gott, der jetzt im Schoß des Vaters ruht, hat er die Kunde gebracht. Hat er die Kunde gebracht. Und darauf läuft das ganze Ding hin. Eine ganz andere Perspektive auf die Weihnachtsgeschichte, die Johannes hier aufmacht. Und für mich steckt dieser Johannesprolog voll erstaunlicher Spitzen. Ein Gott, der schon immer genau diesen Plan mit seiner Schöpfung verfolgt hat. Jesus, der schon immer Gott erklärt. Und der in dieser Aufgabe so zentral ist, so notwendig, dass Johannes ihn kurzerhand das Wort nennt. Eine ohnmächtige Dunkelheit, die auch nur Geschöpf ist, die es nicht begreifen kann und die ihn nicht fassen kann. Und eine Selbstmitteilung Gottes, die so polarisiert, die in Person eine Frage ist. Ich werde Mensch, weil ich will, dass du mich kennenlernst. Ich werde Mensch, weil ich will, dass du mich kennst. Nimmst du mich an? Willst du mich kennenlernen? Willst du mein Kind sein? Und darf ich dein Vater sein? Oder nur dein Schöpfer? Paul Gerhardt schreibt in Ich stehe an deiner Krippe hier, und damit möchte ich schließen. Ich stehe an deiner Krippe hier. O Jesus, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin. Es ist mein Geist und Sinn. Herz, Seele und Mut, nimm alles hin und lass dir es wohlgefallen. Amen.